Guten Morgen und herzlich willkommen. Gib der Seele einen Sonntag, so ist das heute überschrieben. Und ich möchte zuerst den Text dazu lesen. Das ist das vierte Gebot unter den 10 besten, 2. Mose 20, 8 bis 11. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ich möchte lediglich ein paar Beobachtungen, ein paar Empfehlungen abgeben zu diesem Text. Es geht mir nicht darum, euch zu sagen, wieder eure Arbeit und wieder euren Ruhetag sollen gestalten, sondern einfach, was liegt zu Grund, was ist dort zu tiefst drinnen verankert. Eins ist sicher, und das ist mal so Vorbemerkungen, Arbeit ist schon mal in der Schöpfung verankert. Arbeit ist nicht einfach etwas Mühsames ganz am Anfang, sondern etwas Schönes. Wenn du deine Arbeit als Schönes erlebst, wenn du dich freust, Gott zu arbeiten, wenn du Freude hast an deiner Arbeit, so ist das vielleicht schon mal ein Hinweis an das, was wirklich in der Schöpfung ist, war. Tätigkeit, Kreativität ist etwas, was in der Schöpfung verankert ist. So heisst es. Und genau gleich, und das erstaunt mich, der Ruhetag ist auch in der Schöpfung verankert. Und da bin ich unterschiedlicher Meinung mit dem Zeichner oder mit dem Sprecher vorhin, der sagt, Gott hat sich ausgeruht. Gott braucht sich nicht auszuruhen. Gott wird nicht müde. Ob jetzt die Schöpfungsarbeit in 6 Tagen passiert ist oder viel länger oder wie auch immer, das spielt hier nicht eine Rolle. Aber Gott hat den 7 Tage hat irgendwo schon in der Schöpfung gesagt, so, jetzt ist Ruhe. Und ich glaube nicht, dass das war, weil Gott ist müde war, weil Gott ist abgekrampft war. Nein, dann war das noch nicht so. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich vermute, dass Gott eine Art wie ein Künstler war, der ein paar Schritte zurückgeht, sein Werk anschaut und es einfach genießt. Und einfach sagt, wow, das ist gut. Das ist sehr gut. Himmel, Erde, der Mensch, Tierwelt, Pflanzenwelt, alles hat Gott gemacht. Und er schaut, es ist eine gewisse Genugtuung. Ich glaube, es ist mehr das gesehen. Eben, das Zurückschauen, sich freuen. Und ich denke, das ist auch mit dem Grund, was wir dürfen manchmal auf etwas, was man gemacht hat, etwas, was man erledigt hat, sei das Arbeit dort, wo man arbeitet, sei das sonst irgendwelche Arbeiten, zurückschauen und sich freuen. Zurückschauen und Freude haben ab dem, was man hätte können machen. Kreativität, Arbeit ist doch etwas Schönes. Ich glaube, das war so am Anfang, vor dem Sündenfall. Dann ist aber, und das ist auch in der Zeichnung vorgekommen mit dem Schnitt, dann ist ein Schnitt gekommen, dann ist der Sündenfall gekommen, dort, wo sich der Mensch denkt hat, ich kann es besser, ich werde es besser können und trennt sich von Gott. Und dort ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört worden. Dort ist auch seine Arbeitseinstellung zerstört worden. Aber auch seine Einstellung zu Ruhe, zum Sabbat, oder wie wir heute würden sagen, zum Sonntag, ist zerstört worden. Plötzlich, und im dritten Kapitel vom 1. Mose heisst das, ist der Ackerboden, das heisst so, der Ackerboden ist verflucht gewesen. Weg dem, wo der Mensch sich getrennt hat, sich zurückgezogen hat von Gott. Und plötzlich sind Disteln und Dornen sind plötzlich vorhanden gewesen. Und plötzlich ist die Arbeit wieder zur Last. Ein Abmühen, ein Abrackern, ein Krampfen im Schweiße deines Angesichts ist dort der Ausdruck. Dort ist etwas, das zerstört wird, das zerstört worden ist, das ausmacht, dass wir heute ein Problem haben. Aber es war am Anfang nicht so. Am Anfang war es nicht so. Wir können uns das kaum vorstellen, wie das vor dem Sündenfall war, dass eigentlich Arbeit, Tätigkeit und Ruhe einander abgewechselt hat und irgendwo perfekt war, harmonisch war, schön war. Und da möchte ich ein paar Punkte damit nennen in diesem Zusammenhang. Das erste ist für mich nicht unbedingt der Ruhetag, der Sonntag, sondern grundsätzlich in die Ruhe von Gott hineinkommen. Es gibt Menschen, die werden noch so viel frei können, oder es gibt Momente, wo auch wir vielleicht das verspüren, da können wir noch so lange frei nehmen, wir sind innerlich müde. Wir sind innerlich gestresst. Das Hamsterrad, das sich im Redli dreht, kommt mir da Sinn. Und eigentlich ist das Fundamentale nicht, dass wir das zuerst beachten, 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe, sondern dass wir grundsätzlich in dieser Beziehung zu Gott wieder reinkommen. Und ich habe das genannt, in die Ruhe von Gott eintreten. In die Ruhe von Gott eintreten ist das Erste, das Fundamentale, das reinkommt. Dann werden wir in die Ruhe von Gott kommen oder in dem Sinn entdecken, was es heisst, dass Gott für sich einen 7. Tag geschaffen hat. Manchmal ist es nicht Stress vor Arbeit, sondern manchmal verspüren wir, dass wir irgendwo das Beziehung vielleicht nicht da ist mit dem Gott oder irgendwo ist die Beziehung gestört. Das sind Störfaktoren, die reinkommen. Und dann brauchen wir das. Jesus sagt das so. Matthäus 11, 28. Sagt das Jesus so. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das geht über das raus, vom Arbeitsstress. Das geht in eine grundsätzliche Ruhe, in eine grundsätzliche Beziehung mit dem Gott. Jesus sagt, wenn du den inneren Stress hast, aus was für Gründen auch immer, das trennt sie von Gott. Oder irgendwo ist die Beziehung nicht mehr so, wie sie war am Anfang. Komm, ich bin der, der schwere Lasten trägt. Ich bin der, der grundsätzlich Ruhe schenkt. Oder so wie es der Psalmist sagt, Psalm 91,1. Wer im Schutz des Höchsten lebt, wer in der Sphäre von Gottes Ruhe lebt, wer in die Ruhe eingetreten ist, wer, das kann verschiedenartig bedeuten, deine Sünden sind dir vergeben, irgendwo ist die Beziehung wieder ins Lot gekommen, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe. Im Schatten des Allmächtigen. Ursprung ist Gott. Ursprung ist die Beziehung mit Gott, die gestört worden ist, die vielleicht auch in unserem alltäglichen Leben manchmal wieder gestört wird. Der Autor vom Hebräerbrief sagt uns das ein bisschen in einer anderen Art und Weise, aber ermahnt uns, das Ziel nicht zu verfehlen. Hebräer 4, 10-11. wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist. Oder wir könnten sagen, wer in den Sabbat von Gott hineingekommen ist. Oder in den Sonntag von Gott hineingekommen ist. So wie Gott ist, du das darfst erleben. Der wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen und nicht, wie sie, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Es gibt eine Unruhe, die nicht nur oder nicht in erster Linie mit unserem Arbeitsverhältnis zusammenhängt, sondern mit unserem Leben. Mit unserer Beziehung zu Gott. Die Beziehung hat manchmal irgendwo verflattert. Und Gott tut uns daran mahnen, in diese Ruhe immer wieder neu hineinzukommen. Das ist auch mit dem Grund, dass wir den Sonntagsgottesdienst feiern. Dass wir uns sagen, wir wollen einmal in der Woche wollen wir in besonderer Art und Weise gemeinsam vor Gott kommen. Vielleicht hat die eines der Lieder getöpft vorhin, wo für dich war. Oder vielleicht ist es etwas, das vor Moderation ist gesagt wurde, wo du weißt, das ist es, dort bin ich gefragt. Oder vielleicht ist es ein Text aus der Bibel. Oder vielleicht irgendetwas heute, wo dich daran erinnert, dass Gott da ist, für dich da ist. In diese Ruhe hineinkommen ist viel mehr, weder nur nicht arbeiten oder nichts machen, sondern grundsätzlich in ein Entspanntsein hineinkommen. Es gibt Leute, die haben das. Denen merkst du das. Und es gibt Leute, die haben das irgendwie selten. Und das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Ich werde noch ein Lied ablassen, aber werde es zuerst erklären. Dietrich Bonhoeffer, der war ein Pfarrer während dem Zweiten Weltkrieg, war einer der seltenen Gegner von Hitler. Der hat aktiv mit anderen zusammen den Hitler bekämpft. Und ist dadurch ins Gefängnis gekommen und ist später auch hingerichtet worden. Von dem stammt das berühmte Lied, also der Text von, wie heisst es, sagen wir es, von guten Mächten, wunderbar geborgen, oder? Das ist nicht das Lied, aber auch das Lied kann man ablassen. Das hat er geschrieben, als er im Gefängnis war, oder wo könntest du sagen, da ist Unruhe. Nein, es ist, da hat eine Ruhe empfangen, einen Frieden empfangen, wo du gar nicht mehr erklären kannst, wo du sagen, das kommt von Gott. Und da habe ich ein Lied, wo er sagt, wer bin ich? Er ist im Gefängnis. Er ist dann im Gefängnis und weiss, wahrscheinlich werde ich hingerichtet. Wahrscheinlich ist mein Leben verwirkt. Und das Lied hat Siegfried Fietz vertont, aber der Text ist von dem Dietrich Bonhoeffer, wo er im Gefängnis ist. Hört gut zu, wer bin ich?
Ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Guter aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farbe, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling. Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott.
Kennst du das? Das nicht Gefängnis, meine ich jetzt. Keines von uns ist im Gefängnis. Aber das Wechsel zwischen Ruhe und Unruhe, das Wechsel zwischen nicht recht wissen, wer ich bin, und am Schluss sagt er, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Das wünsche ich euch, wenn du in dieser Unruhe drinnen bist, wenn du in diesem Unwissen drinnen bist, wenn du in Einsamkeit drinnen bist oder in was du auch immer drinnen bist, dass du in die Ruhe Gottes kannst hineinkommen. Ungeachtet von deiner jetzigen Situation. Die Situation wird sich vielleicht nicht ändern. Er war im Gefängnis, ist hingerichtet worden. Aber wer ich auch bin, dein bin ich. Oh Gott. Das ist das Erste. Und das wünsche ich jedem von uns heute, dass du in die Ruhe von Gott kannst reinkommen oder neu reinfinden und wissen, was ist der Frieden, auch wenn alles um dich herum tobt. Die Ruhe, die ich vorhin gelesen habe, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Das Zweite ist der Sabbatgedanke, geht eigentlich genau auf den Vers, den ich gelesen habe. Die Beziehung mit Gott, zwischen Gott und Mensch, ist zerstört worden. Mit Konsequenzen. Konsequenzen, die wir bis heute dran catchen. Und zwar auch Konsequenzen für unser Verhältnis zwischen Arbeit und Ruhe. Und das Schöne tue ich mir in diesem Text, einerseits, dass Gott sagt, ich muss einem Mensch quasi vorgeben, nicht nur schaffen, weil die Konsequenz ist, dass die Arbeit zum einem gewissen Fluch geworden ist, ein Abrackern geworden ist, sondern du musst auch eine Zeit haben von Ruhe. Und schön und besonders ist hier, dass Gott wiederum an die denkt, die das nicht können. Er sagt nämlich, alle sollen in die Ruhe, in den Genuss von einem ruhigen Tag kommen. Alle. Er nennt King. Er nennt die Sklaven, das ist die Angestellten. Vielleicht es gibt Angestellte, die fühlen sich vielleicht heute wie Sklaven. Die schwarz arbeiten. Die nicht recht wissen, wie es morgen wird aussehen. Und interessant ist einerseits, die Frauen werden nicht erwähnt. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Gerade als Frau denkst du, und die Frauen. Klar, sind alle Angehörigen, da sind die Frauen auch drin. Aber wenn du ein bisschen im Alten Testament suchen, zum Beispiel 2. Mose 35,3 sagt, man hat an diesem Tag nicht so Holz sammeln. Ja, dann sollst du nicht mit deiner Familie irgendwo bröteln und ein Feuer machen, weil du Christ bist, dann machst du kein Feuer. Nein. Ich glaube, da hätten wir den Sinn verfehlt. Oder wenn es kalt ist und ein schönes Schmiedefeuer, das ist jetzt im Moment nicht der Fall, dann machst du kein Feuer. Nein, dann hätten wir den Sinn verfehlt. Aber denken wir daran, ein Feuer anfachen haben, dann die Frauen müssen zum Kochen. Sie sind weit herumgehen, Holz reichen oder haben ihre Kinder geschickt und selber müssen heimtragen und ein Feuer anfachen. Und es steht noch im 2. Mose 16, 23, dass man nicht so kochen an diesem Tag, sondern man hat am 6. Tag für 2 Tage kochen und dann, Entschuldigung für die, die nicht Reste gerne haben, die Reste essen am Sabbat. Und dann dachte sie, ja, darf ich jetzt nicht kochen? Mal. Aber wie haben wir es heute? Wir nehmen ein Plätzchen aus der Gefriere, gehen es auf den Grill und schon ist gekocht. Das ist ja nicht das Problem. Aber dazumals, die Frauen mussten weit Wasser reichen, wie es eigentlich noch viele Leute gibt heute, die schwer müssen arbeiten müssen, gäbe sie eine Mahlzeit auf den Tisch bringen. Holz reichen, Wasser kochen. Und ich kenne ein bisschen wie Afrikaner, ich habe es gesehen, wie zum Beispiel gewisse afrikanische Frauen kochen. Das ist eine stundenlange Arbeit. Und ich glaube, Gott hat im Sinn gehabt, jeder soll mal zwischen entspannen. Jeder. Und merkt ihr, wer dort noch dabei ist, sogar Nutztier. Die Lastesel, die Ochs, dein Ross, das ist drinnen dort. Sogar deiner Tier, also Nutztier, Tier, die dort geschaffen haben für einen Menschen, haben auch das Recht. Das ist ja unerhört. Gott hat gemerkt, durch das, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, ist das Verhältnis gestört. Und die Leute fangen an, von anderen Leuten unterdrücken. Fangen an, von Arbeit schinden. Leute schinden mit der Arbeit. Und so weiter und so fort. Also, Gott sagt, ich muss etwas machen, dass das irgendwie wie klar wird. Der Mensch, vor allem nach dem Sündenfall, braucht auch einen Ruhetag. Das ist ja gleich, wie du das handhast. Das ist ja gleich, wie du das machst. Ich kenne sogar einen, ich glaube, ich darf das schon sagen, der geht heute am Nachmittag Maidröschen. Und das ist für ihn Entspannung. Stimmt's, Hans-Peter? Das ist für dich Entspannung, gell? Das ist für dich nicht Arbeit. Das ist doch unerhört, oder? Auch das kann Ruhe sein, obwohl es Arbeit ist. Da müssen wir selber Wege und Möglichkeiten finden, wie wir das machen. Der Sabbatgedanke. Wir brauchen alle, wir sind nicht Arbeitstier und sogar Tier brauchen Ruhe. Aus Dritten, was ich gefunden habe, da ist Grosszügigkeit und Ruhe im Sabbat inne. Gott hat im Alten Bund, im Alten Testament hat er gesagt, das war ja Landwirtschaft, das war ja ausschließlich Bauern, dann Landwirte, die für ihr tägliches Essen haben müssen. Krampfen, man kann es nicht anders sagen. Sie haben ja ein bisschen Nutztiere, die man geholfen haben, andere vielleicht sogar nicht. Und dann sagt er, schaut, 6 Jahre lang sollst du ernten, säen, pflanzen, ernten und davon leben, von dieser Ernte. Aber im 7. Jahr, weil das Land verflucht worden ist, im 7. Jahr sollst du das Land sein. Sollst du nichts säen, nichts setzen. Vielleicht ist noch ein Restsamen vom Weizen, das lässt du wachsen. Vielleicht ist irgend noch ein Restsamen, das haben wir ja heute noch. Ein Rest, ich habe mir das sagen, ein Restsamen von Gersten, vom Roggen, das lässt du wachsen. Und das ist nicht für dich. Noch dort denkt Gott an den, der am meisten gestresst ist. Der Russländer oder Arme oder Sklave. Das lässt du sein für den. Wenn du das beachtest, ich werde dir im 6. Jahr eine solche gute Ernte schenken, dass das für 2 Jahre reicht. Und in diesem 7. Jahr sollst du auch keine Schulden eintreiben, logischerweise. Der kann ja seine Schulden nicht begleichen, weil er nicht wirklich geerntet hat. Ich weiss nicht, was ich mit dem anfangen soll, aber für mich ist klar, da drinnen ist sogar das Land so ruhen. Sogar dort sagt Gott, wir sollen etwas tun. Und dann war noch etwas gewesen, in diesem 7. Jahr, und dann haben sie das 7-mal so sollen handhaben. Also 7-mal 7, 49 Jahre, 6 Jahre Ernte, 1 Jahr Ruhe, 6 Jahre Ernte, 1 Jahr Ruhe. Und dann ist das 50. Jahr gekommen. Und dann sagt Gott, im 50. Jahr, vielleicht ist einer in diesen Jahren, hat missgewirtschaftet oder wegen dem Wetter, hat sich müssen verdingen, versklaven. Hat sein Land müssen, man hat das Land eigentlich nicht dürfen verkaufen. Das Land hat nicht einem Mensch gehört, sondern Gott sagt, das ist mein Land, ich stelle das zur Verfügung. Und Gott hat das Land aufgeteilt unter den Israeliten. Und das Land war unveräusserlich. Also du hast es eigentlich nicht verkauft, auch wenn es so heisst, du hast es noch vermietet für den Rest bis zu 50 Jahren. Wenn du verarmt worden bist, dann hast du dein Land quasi wie vermietet für den Rest. Und dann bist du als Sklave, hast du dich müssen verdingen. Aber im 50. Jahr, sagt Gott, im 50. Jahr, der sich hat müssen verdingen, der sein Land quasi wie verloren hat, im 50. Jahr soll er wieder in Genuss kommen von seinem Land. Mit anderen Worten, er bekommt eine zweite Chance. Da ist auch ein Sabbatgedanke drin. Du bekommst Ruhe, in Anführungszeichen, einen zweiten Anfang. Du hast vielleicht 10 oder 20 oder 35 Jahre müssen krüppeln wie ein Sklave. Hast zwar die, vielleicht, wenn sie es beachtet haben, hast zwar die Sonntag gehabt, aber du hast nichts davon gehabt. Aber wenigstens dein Sohn oder deine Nachkommen haben im 50. Jahr können wieder neu anfangen. Ruhe für einen zweiten Anfang. Und das möchte ich hier sagen. Da gibt es einen Sabbat auch, wo Ruhe ist für einen zweiten Anfang. Vielleicht hast du in jungen Jahren in deinem Arbeitsverhältnis ein Problem gehabt und hast alles verloren. Du hast Ruhe für einen zweiten Anfang. Vielleicht hast du in deinem Leben das Gefühl, du hast es irgendwo verkachelt. Gott gibt dir Ruhe und die Möglichkeit für einen zweiten Anfang. Das muss nicht ihre Arbeit sein. Das kann irgendwo sein, wo du nicht mehr recht weißt, wie du sollst. Du bekommst einen zweiten Anfang. Und das haben sie müssen im 7. Jahr, im 50. Jahr. Da hat es Feierlichkeit, da hat es Fest gegeben. Und das haben sie so sollen klar handhaben. Dankbar sein auch für das, was sie haben. Das ist auch mit der Grund, wieso dass wir heute da sind. Wir haben alle, und ich komme noch dazu, etwas, wo wir dankbar sein können. Alle. Auch wenn wir etwas verkachelt haben, auch wenn etwas in die Hosen ist, auch wenn etwas nicht so gelaufen ist, Gott sagt, du sollst eine zweite Chance haben. Jetzt werde ich nur noch 2, 3 Empfehlungen geben zum Schluss. Im Zusammenhang mit diesen Texten. Erste Empfehlung, sei dir gegenüber ehrlich. Wo in deinem Leben nackt die Unruhe? Ist es, weil du zu viel arbeitest? Nein, es gibt Leute, die sind arbeitslos. In diesen nackt auch Unruhe. Weil sie keine Arbeit haben. Ist das nicht irgendwo der Fluch vom Sündenfall? Manchmal die Arbeit haben, die kommen nicht daraus raus, aus den Überstunden. Und die keine Arbeit haben, haben Unruhe, weil sie keine Arbeit haben. Die keine Arbeit haben, beneiden die Arbeit haben. Und die arbeiten und zu viel müssen arbeiten, die beneiden die vielleicht keine Arbeit haben. Auch wenn ich nur einmal 2, 3 Monate so könnte. Seid dir gegenüber ehrlich, wo nackt die Unruhe? Oder ist es das auch ein Fluch? Für die einen ist es die Einsamkeit, die Unruhe bedeutet. Das alleine sein. Und für die anderen ist es Beziehungsstress, der sie unruhig macht. Auch da unterschiedlich, fast gegensätzlich, wo nackt Unruhe in deinem Leben. Für die einen kann es sogar, ich habe es selber erlebt, für mich, es kann sogar der Freizeitstress sein, weil man gar nicht mehr runterfahren kann, weil man in dem Hamsterrad drin sein und du bist so in diesem Arbeitsstress drin, dass sogar, wenn du keine Arbeit, wenn du nicht mehr arbeiten musst, bist du noch irgendwo in einem Freizeitstress. Ich mache mich besinnen, Roland Hartmeier, für die, die ihn kennen, der hat in seinem Buch geschrieben, dass in einem gewissen Moment, der hat ja ein sehr schweres Burnout gehabt, in einem gewissen Moment hat er gesagt, ich habe dauernd geschafft, und zwar nicht geschafft, weil ich musste, sondern auch in meiner Freizeit, ich habe es gern gemacht. Das, was ich gemacht habe. Aber sogar das ist zu einer Last und zum Verhängnis geworden für mich. Oder ist es das Gefühl, dass du im Leben etwas verpassst? Das Gefühl, dass du etwas verpassst. Und ich kann das verstehen, bin nicht Christen, wie sie werden hier geboren, sie sterben irgendwann, sie wissen nicht wann. Und du musst wirklich alles können erleben, was man kann erleben. Früher hat man gesagt, schaffen, schaffen, Häusle bauen. Heute ist es vielleicht anders, aber du musst im Geld nachgehen, damit du das und dieses und eins kannst leisten. Anders geht es ja nicht. Oder ist es einfach ein Unwohl in der eigenen Haut, ein Nagen und Fragen? Fragt er das? Und dann möchte ich dir die Antwort geben mit dem Psalm 55, 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Es steht da nicht, sag ihm mal, was dich drückt. Sag ihm ein bisschen, was dich drückt. Wirf dein Anliegen. Das Werfen ist für mich symptomatisch. Es ist, Mensch, ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott uns wegfragt. Mensch, es ernst. Er macht nichts, er gehört dich. Aber irgendwo ist bei Gott Menschen ernst. Willst du wirklich, dass ich in deinem Leben eingreife? Sei dir gegenüber ehrlich. Und das Zweite, fang an, Danke zu sagen. Jeder von uns, auch wenn du zumindest, ich kenne euer Leben nicht für die meisten, auch wenn du zumindest in den Herausforderungen steckst. Irgendwelche Herausforderungen, eben arbeitslos, zu viel Arbeit, Einsamkeit, Beziehungsstress, ich weiß es nicht. Oder irgendwo, du weißt es vielleicht selber nicht. Fang an zu danken, wir haben immer etwas, wo wir dafür können danken. Wenn wir nur ein bisschen abhocken, runterfahren und suchen, wir alle haben immer immer, ausnahmslos, etwas, zumindest etwas, wo wir danken können. Und sei das nur, dass du all Tag gesessen hast. Kürzlich, als es so trocken und so heiß war, habe ich an einem Landwirt hier drinnen, der hier im Gottesdienst hockt, sage ich, und, gell, ist auch ziemlich trocken. Auf den Feldern sagt er mir, ja, ich bete für Regen. Ist das auch schon passiert. Und wenn der Regen kommt, oh, jetzt regnet es schon wieder. Oder kannst du vielleicht auch dort mal dankbar sein. Man sagt oft, die Kinder wissen nicht mehr, wo die Milch herkommt, dass die Milch von der Kuh kommt. Und nicht vom Automat oder vom Laden. Aber manchmal frage ich mich, wir wissen gar nicht mehr, dass die Milch eigentlich von Gott kommt. Und nicht von der Kuh. Und das Letzte, vielleicht steckst du in tiefe Herausforderungen, dann will ich dir zum Schluss nur noch den Vers geben. Dann weiss ich, es ist nicht immer einfach, gewisse Sachen zu machen. Es ist nicht immer einfach, Ehrlichkeit mit Gott auseinandersetzen. Dann will ich dir das einfach sagen, ein Lebensmotto. Mach das zu deinem Lebensmotto. Psalm 37, 3 bis 5. Und mit dem will ich aufhören. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben. Ruhe. Und es wird dir gut gehen. Ruhe. Freu dich am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ruhe. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Und vertraue auf ihn. Er, Gott, wird es richtig machen. Aachen. Ich wünsche euch vollumfänglichen Sabbat für euer Leben. Amen.